Willkommen zu einer neuen Episode von Polypod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypod reden wir über alles, was zu der Palliativcare gehört. Und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen, unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank der Palliativcare. Mein Name ist Gabriela Meissner. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns alle bewegen. Das ist die zweite Episode von der Jubiläumsserie zu 15 Jahren spezialisierter stationärer Palliativcare an der Hirslandenklinik Aarau. Eng verknüpft damit ist die ambulante spezialisierte Palliativcare-Sprechstunde am Tumorzentrum Aargau. In dieser Folge reden wir über Interprofessionalität, also das Zusammenarbeiten von Fachpersonen aus unterschiedlichen Berufen in der Palliativcare, mit dem Ziel, komplexe Situationen gemeinsam durch kombiniertes Wissen zu bewältigen. Meine Gäste für die zweite Episode sind Gabriela Popescu. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Palliativcare am Tumorzentrum Aargau und sie hat die medizinische Leitung von der Palliativcare an der Hirslandenklinik Aarau. Dann Andreas Jakob, er ist Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie an der Hirslandenklinik und in diesen Fachgebieten auch leitender Arzt am Tumorzentrum Aargau. Und Vera Bahul, sie ist ursprünglich Pflegefachfrau und arbeitet seit anderthalb Jahren in der Hirslandenklinik Aarau als Palliativcare-Nurse. Wir steigen ins Gespräch ein mit einer Fallvorstellung, die meine drei Gäste mitgebracht haben. Es geht um die Maria. Die Maria ist 72 und kommt ins Spital mit Bauchschmerzen und Erbrechen. Sie wird notfallmässig wegen einem Darmverschluss operiert, kommt ein Kolostoma über und Diagnose lokal vorgeschrittener Darmkrebs und Verdacht auf Lebermetastase. Vor kurzem erst hat sie ihren Ehemann an Krebs verloren und hat ihn bis zuletzt betreut. Sie wünscht sich keine Tumortherapie. Sie wünscht sich keine Tumortherapie, weil sie Angst hat vor Symptomen wie Schmerzen. Möchte aber so lange wie möglich selbstständig zuhause sein. Als erstes meine Frage an dich, Andreas. Welches sind die ersten medizinischen Schritte, die in der Behandlung von der Maria jetzt wichtig sind?
Ja, zunächst werden wir nachgehen, welche Symptome sind jetzt relevant für die Patientin. Wir müssen jetzt schauen, wie nach der Operation, wie es ihr geht, was sie weil gerade auch die Erkrankung führt zu Verdauungsstörungen oft und Transportstörungen. Und da werden wir jetzt die Symptomatologie erstmal erfassen. Dann ist für uns aber ganz wichtig, dass wir auch die Vorerfahrungen der Patientin, die Vorerkrankungen der Patientin evaluieren, Begleiterkrankungen sehen. Und dann ist ganz wichtig für uns die Biologie der Erkrankung. Neben der Ausbreitung und der Ausdehnung der Erkrankung, die ja in dem Fall metastasiert ist und somit eigentlich nicht heilbar ist, ist für uns auch die Biologie heutzutage sehr entscheidend. Weil viele Therapiekonzepte, die sind abhängig von der Biologie, von den Mutationen, die vorliegen, von den Möglichkeiten, die wir heute mit modernen Therapeutika haben.
Mhm. Was für Vorteile hat sie dann mit der Tumortherapie?
Und die Tumortherapie kann eben Symptome lindern. Sie kann aber auch Lebenszeit hinzugewinnen. Das hängt jetzt natürlich davon ab, welche Biologie das vorliegt und wie die Aussichten sind. Und wenn Patientin komplett ablehnend ist am Anfang, sind oft Vorerfahrungen, Traumata, das, was sie erlebt hat, vielleicht mit ihrem Ehemann entscheidend. Und da ist es wichtig, dass wir erstmal einen Kontakt gut herstellen, dass wir diese Vorerfahrungen uns genau anschauen und ihr nochmal klar zeigen können, dass heutzutage die Therapie möglicherweise ganz anders ist, viel weniger belastend ist, dass wir mit viel weniger Belastung mehr erreichen können und auch viele Symptome lindern können, auch wenn wir nicht Heilung versprechen können, aber doch eine gute Lebensqualität in dieser Phase.
Eben, wie realistisch sind denn die Erwartungen, dass sie, wenn sie auf eine Tumortherapie verzichten, keine Schmerzen hat? Das ist ja eigentlich völlig nicht so.
Nee, das ist genau das Gegenteil manchmal. Dass gerade, wenn wir auf der Tumortherapie verzichten, die Erkrankung dann fortschreitet, bei dieser Patientin beispielsweise dann die Tumorerkrankung im Bauchraum sich weiter ausbreitet. Es kommt zu einer sogenannten Peritonealkarzinose. Das ist eine Ausbreitung von den Tumorzellen im Bauchfell. Das führt zu schweren Schmerzsyndromen. Es kann zu Darmverschlüssen, zu Darmpassagestörungen kommen. Und wenn wir das vermeiden können durch eine Tumortherapie, ist es schon sehr, sehr viel gewonnen für die Patientin.
Was gibt es denn allenfalls auch noch für alternative Therapien?
Ja, wir versuchen diese Therapien auch zu begleiten mit Supportivtherapie. Wichtig ist halt immer, dass die Schmerztherapie gut adressiert wird im Rahmen der palliativen Begleitung der Patientin und zum anderen aber auch komplementäre Maßnahmen. Wir haben gute Erfahrungen mit Mikronährstoffen, dass wir auf Vitamine achten, dass wir auf Mikronährstoffe achten, dass wir auch Misteltherapien einsetzen, Phytotherapien und wir sehen, dass wir dadurch die Lebensqualität der Patientin zusätzlich unterstützen, bessern und begleiten können.
Ich stelle mir das noch schwierig vor, wenn man als Arzt oder Ärztin damit umgehen muss, wenn eine Patientin eine Tumortherapie von vornherein so ablehnt. Wie gehst du damit um?
Genau, ich denke, da wichtig ist einfach dann herauszufinden, was hat zu dieser Einstellung geführt. Und wir finden oft, dass die Patientin aus der Vergangenheit oder aus ihrer Bekanntenkreis dann eine schreckliche Erfahrung gemacht haben. Und dieses Trauma müssen wir dann nochmal genau anschauen, müssen darauf eingehen und können dann heutzutage oft die Unterschiede darstellen, die heutzutage in den Therapien möglich sein wird oder ist. Und diese neuen Möglichkeiten, diese weniger Belastung mit gezielten Substanzen, das führt dann doch oft dazu, dass wir die Patienten überzeugen können, dass es ein guter Weg ist, mit einer solchen Therapie weiterzugehen.
Ja, gehen wir doch mal zu dir, Vera, weiter. Was sind deine ersten Aufgaben jetzt in dieser Situation und in dem Fall von der Maria?
Für mich ist sicher ganz wichtig, Maria kennenzulernen. Ich bereite mich auf ein Erstgespräch vor mit ihr. Mein Ziel von diesem Gespräch ist, sie kennenzulernen, erfassen, was sie im Moment gerade am meisten belastet. Ihr zeigen, dass wir Zeit haben, auch für ihre Fragen, für ihre Ängste da sind. Viele Patienten und Patientinnen kommen dann gut ins Reden und erzählen ganz viel. Es ist immer spannend, auch viel über das Leben zu hören. Das gibt dann nochmal einen besseren Eindruck über Patientinnen und Patienten. Und Maria war auch so jemand, also sie hat sehr viel erzählt. Genau. Und genau, das gibt auch wie eine Grundbasis für die Zusammenarbeit.
Du hast vorhin gerade mal Zeit angesprochen. Wie lange nimmst du denn da Zeit für so ein Gespräch?
Ich habe das Glück, dass ich sehr individuell meine Zeit selber einplanen kann und darf dort wirklich so, wie es passt und wie es so für den Patienten, wie er es braucht oder wie sie es braucht, für sie da sein.
Gibt es Massnahmen oder Instrumente, die du brauchst, um den familiären Kontext von der Maria zu untersuchen? Und warum sind diese Instrumente wichtig?
Wir arbeiten mit einer pflegerischen Anamnese im Palliativcare und haben dort Fragen auch zu der sozialen Situation dabei oder auch die Frage, wer braucht Unterstützung von den Angehörigen. Also wir arbeiten mit dem. Und ich für mich arbeite gerne noch mit dem Genoökogramm, wo ich wie aus dem Gespräch heraus eine Darstellung erarbeite mit der Konstellation zu der Familie und auch der Beziehungen untereinander und zueinander.
Ist man dann auch immer so offen, dass man zum Beispiel jetzt gerade erzählt, dass man Schwierigkeiten hat in der Familie oder so. Also das denke mir auch noch heikel, oder? Da brauchst du ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Es braucht sicher Feingefühl, es braucht Vertrauen. Mhm. Und es ist ganz unterschiedlich. Mhm. Es gibt Patienten, Patientinnen, die gar nicht gerne darüber schwätzen. Mhm. Und es gibt die, die extrem offen sind und alles dazwischen.
Mhm. Jetzt hat ja Maria ganz klare Vorstellungen, was sie an Behandlungen möchte. Und es ist aber nicht absehbar, wie der Verlauf der Erkrankung ist. Das heisst, es braucht auch Entscheidungsfindungen. Es braucht einen Notfallplan. Wie geht ihr da vor?
Ich konzentriere mich ganz fest auf das Ziel von der Maria, und das ist, wieder heimzugehen. Das wird auch zu meinem Ziel oder zum Ziel vom ganzen Team. Und dort ist die Wichtigkeit natürlich bei der Austrittsplanung. Mein Ziel ist, dass Maria daheim sicher ist, dass sie nicht wieder gerade ins Spital eingeliefert wird. Und dort starte ich mit ihr zusammen den Weg von Netzwerk aufbauen, schauen, was es braucht. Ganz fest in Zusammenarbeit mit der Maria, weil sie geht vor, was es braucht daheim und wie sie es sieht.
Wenn du so eine Austrittsvorbereitung machst, schätzt sich dann Patientinnen und Patienten auch immer realistisch ein, was sie daheim zur Verfügung haben an Ressourcen, aber was sie auch alleine mögen selber tragen?
Es ist sehr unterschiedlich. Der Wunsch, wieder alleine daheim selbstständig zu sein, ist immer sehr hoch. Und wir, oder unsere Aufgabe ist es, auch die Risiken zu sehen. Und dass die Patientinnen und Patienten, aber auch die Angehörigen, beizubringen oder dass man das auch vermittelt, was könnte daheim passieren, was sehen wir für Risiken. Und meine Aufgabe ist es dann, weil Maria unbedingt wieder heim will, herauszufinden, was braucht es daheim, was braucht sie für Unterstützungen, was sehen wir für Risiken und mit ihr das zu besprechen. Weil am Schluss muss es für Maria stimmen, das ist immer unser Ziel. Mhm. Aber mit der Vorsicht von unserer Seite.
Dass wirklich nichts passiert, oder?
Genau. Bei diesen Gesprächen mit der Maria finde ich gut heraus, was sind die Ressourcen, wie funktioniert das Familiensystem, was braucht es für Unterstützung, braucht sie Unterstützung von der Spitex, ist sie für das offen? Und das sind alles ganz viele Informationen, die ich sammle. Und für den Austritt habe ich immer ganz viele Fragen an die Patienten. Ich frage, wie wohnen sie? Haus, Wohnung? Haben sie Stege, wo sie laufen müssen? Gibt es einen Lift? Wer ist um? Wohnen sie alleine? Haben sie Unterstützung? Haben sie Nachbarn? Haben sie Haustiere? Ist schon im Vorhinein etwas organisiert? Also es geht ganz fest darum, Informationen zu sammeln. Und aufgrund von denen dann den Austritt zu planen. Wir organisieren sehr gerne Rundtischgespräche organisieren. Gerade vor dem Austritt auch, dass mit Angehörigen, mit den Ärztinnen, mit mir für pflegerische Beratung. Und das ist die Erfahrung, dass ganz viele Fragen auf uns zukommen, vor allem auch von den Angehörigen. Und das ist auch immer ganz wichtig, dass wir die abholen können, dass sie sich auch sicher fühlen, weil die Angehörigen sind eine riesige Ressource, gerade wenn es um einen Austritt geht. Es kann auch sein, dass es nicht geht, dass sie heimgeht, weil die Angehörigen so fest an ihren Limiten laufen oder überfordert sind mit der Situation. Mhm. Dort ist ganz wichtig, all das abzufangen können. Und das können wir gut auch im Rundtischgespräch, wo meistens dann noch ein Einzelgespräch mit den Angehörigen darauf folgt.
Jetzt können ja auch Angst oder Sorgen Symptome verstärken. Maria trauert um ihren Ehemann, aber auch um ihre eigene Situation natürlich, weil sie selber erkrankt ist. Und dazu kommen noch Konflikte mit ihrem Kind. Was braucht denn jetzt jemand, der in so einer Situation ist, der so trauert und eben konfliktbehaftete Situation hat?
Meine Erfahrung ist, Zuwendung und Zeit ist etwas, wo gerade Angst sehr lindern kann. Wenn sie merken, es ist jemand da, der ihnen zulässt, wo sie gehört und für sie da ist. Und für ihre Angehörigen auch. Mhm. Wir haben Herzküsse, die wir verschenken dürfen. Es ist immer etwas ganz Schönes, ein Aufsteller im Alltag. Alles ist weiss rundherum und wir bringen das farbiges Herzküssen. Das schätzen Patienten immer sehr. Es sind manchmal auch einfach die kleinen Sachen, die ganz fest helfen können. Es sind oft sehr komplexe Situationen. Die Erkrankung, die Patientinnen sind überfordert, die Angehörigen, das ganze Familiensystem kann überfordert sein in solchen Situationen. Wenn wir das spüren, die Gespräche, dann organisieren wir ein Rundtischgespräch. Organisieren. Und dann schauen wir, dass alle Beteiligten am Tisch kommen. Und zwar mit den Ärzten, mit mir, mit Patientinnen, mit Patienten, manchmal mit, manchmal ohne, und die Angehörigen. Das Ziel der Rundtischgespräche ist, dass alle den gleichen Informationsstand haben, dass wir Fragen beantworten können und dass wir aber auch einen Aufgabenplan erstellen können, was noch gemacht werden muss, dass alle auf dem gleichen Stand sind, für dass ein Austritt gut funktioniert.
Ja, Gabriela, was sind aus Sicht der Palliativmedizinerin die ersten Schritte, wo du jetzt für Maria angehst?
Ja, wie für mein Kollege der Onkologie, wie für die Palliativ-Care-Nurse, wie für uns alle. Die erste Begegnung ist sehr wichtig. Es ist ein Kennenlernen und ein Aufbau des Vertrauens. Und dann, was für mich eine sehr wichtige Aufgabe immer ist, ist den Betroffenen zu erklären, was überhaupt Palliativ Care ist. Am häufigsten sind zwei Reaktionen zu spüren. Entweder verstehen die Leute gar nicht, das ist kein deutsches Wort, das ist ein fremdes Wort, aber auch häufig denken die Patienten, jetzt ist es Ende und jetzt nächste Woche wird die Beerdigung stattfinden. Und die Art und Weise, wie wir den Patienten, die Patientinnen zeigen können, was unsere Aufgabe und unsere Möglichkeiten sind, davon hängt es sehr viel ab, wie es weiter die Betreuung geht. Und es ist sehr wichtig, auch zu verstehen an dieser Stelle, dass nicht jeder kranken Mensch unsere Unterstützung braucht. Wir bieten eine spezialisierte Palliativ-Care-Betreuung in der Hirslandenklinik Aarau, die für die allerkomplexesten Fällen zur Verfügung gestellt wird. Und wir haben wirklich die Patienten, wo komplexe Symptomatik, psychosoziale Strukturen, die nicht funktionieren, wirklich die Komplexität ist da. Wir müssen das alles in ganz kurz und fest erklären und wir zeigen ihnen, dass wir da für sie für Leben sind und nicht unbedingt für Sterben, für gutes Leben bis am Punkt, wo der Tod eintreten würde. Als Palliativärztin bin ich nachher zuständig, zusammen mit der Kollegin der Pflege, um einen Betreuungsplan zu erarbeiten für den Spitalaufenthalt, aber auch mit Hinblick nach Anschlusslösungen. Wir arbeiten in unserer Klinik, und es ist auch sehr verbreitet in der Deutschschweiz, mit dem SENS-Modell. Das ist ein Akronym für vier große Bereiche: Symptomkontrolle, wo die Ärzte entscheidend sind, auch bei onkologischen Patienten mit Arbeit mit den Fachspezialisten, mit den Onkologen, wie wir schon von Andreas gehört haben, aber auch in anderen Disziplinen oder mit den Internisten für Symptomkontrolle. Dann kommen wir in dem Bereich, auch von dir vorher erwähnt, in Begleitung, in Entscheidungsfindung. Da brauchen wir laufend zu verstehen, was die Ziele und die Unsicherheiten von den Patienten sind, dass wir die dort abholen, wo auch für sie richtig ist. Dann denken wir immer, das ist eine sehr wichtige Aufgabe in unserer Arbeit. Wir denken immer ambulant, vorstationär und nachher wieder ambulant. Mhm. Dafür brauchen wir Netzwerke von ersten Tag aufzubauen und immer wieder zu prüfen, wie betreuen wir sie im Spital, welche Leute, welche Fachleute brauchen die Patienten, was passiert es nach dem Spital, wie können wir die Leute zu Hause gut unterstützen, ihnen Sicherheit geben und Krisen vermeiden und was passiert es dann in Krisen. Deswegen sind diese professionellen Netzwerke sehr wichtig, um diese und um unseren Patienten, die so schwer krank sind, Sicherheit bis am Lebensende anzubieten. Und die letzte Baustelle für uns ist die Sorge um die Angehörige. Wir haben gesehen, dass ein Patient krank ist, aber das ganze Sozialsystem leidet an der Krankheit. Und für uns ist es eine wichtige Aufgabe, die unsere Psychologen und Seelsorger, aber auch die Pflege und wir nehmen große Rücksicht auch auf Angehörigen. Und so fängt es, es tönt sehr viel, aber es ist ein Schritt nach dem anderen. Wir erarbeiten zusammen den Plan, und dann kommen die nächsten Schritte und schauen wir. Und bei jedem Patienten, bei jeder Patientin ist es anders. Wir sind parat für die Personalisierung in den kleinsten Details. Wir sind trainiert, sehr offen umzugehen und immer aufnahmefähig und sensibel zu bleiben.
Also auch immer wieder anpassen, oder? Genau. Je nach Situation, genau. Die verändert sich ja auch bei den einzelnen Patienten. Symptomkontrolle gehört ja zu den wichtigsten Massnahmen, würde ich jetzt sagen. In der Palliativcare, du hast vorher auch ein Sensmodell erwähnt. Was für Symptome, um wieder zu Maria zurückzukommen, sind dann bei ihr am gravierendsten gewesen? Und wie haben sie behandelt?
Ja. Noch vielleicht zur Symptomkontrolle allgemein in dieser spezialisierten Palliativbetreuung. Es kommt immer wieder das große Schreckbild von Schmerzen, aber wie wir erleben, ist eine extrem komplexe Symptomzusammenstellung ist fast wie ein Puzzle. Und es geht mit Erfahrung, aber auch mit Fachausbildung, dass wir alle diese Puzzleteile in Betracht halten, dass wir sie erkennen und dass wir die richtigen Teile zusammenbringen und dass wir nicht fokussieren auf ein Medikament und ein Symptom, das wir verstehen, Zusammenhänge. Maria hatte mehrere Probleme. Sie hatte am Anfang viel Übelkeit und so, aber am schwierigsten war tatsächlich das Problem des Schmerzen.
Ja.
Und sie hatte körperliche Schmerzen, klar. Und da ging es damit mit der Tumorsituation, postoperative Schmerzen und so. Aber wir haben mit der Zeit verstanden, dass ihre Schmerzen nicht nur körperlich und physisch waren, sondern die ganze psychosoziale Situation, ihre akute Trauer nach Verlust des Ehemannes, ihre eigene Endlichkeit jetzt so nah zu sehen, das hat alles gemacht, dass die Schmerzen stärker gespürt wurden und dass die rein Schmerzmittel, auch die stärksten Opiaten, nicht komplett Schmerzfreiheit erreichen konnten. Dazu hatte es auch beigetragen, die Vorerfahrung mit ihrem Mann. Sie hat uns nie ganz klar gesagt, aber sie hatte selber große Bedenken betreffend Opiatanwendung.
Ja.
Und sie hatte immer ein starkes Bedürfnis, selber zu entscheiden, was sie für Schmerzmittel nimmt. Das hat natürlich für uns eine Schwierigkeit produziert, weil sie hatte nicht Verstand und Kompetenz, aber wir mussten respektieren, ihr Wunsch selber zu entscheiden, was sie nimmt. Wir sprechen in dieser Situation, wie auch bei Maria und relativ häufig in unserer Arbeit von Total Pain. Ja. Das ist ein Konzept, was schon von der Begründerin von Palliativbewegung entstanden ist, von Cicely Saunders. Und das zeigt, dass die Schmerzen bei diesen Patienten nicht nur mit den Medikamenten zu beheben sind, sondern wir müssen multifaktoriell berücksichtigen, auch spirituelle Schmerzen oder sozialen Rückzug oder psychologische Belastung haben einen großen Einfluss über Schmerzempfindung von diesen Patienten.
Das heisst, es gibt auch natürlich nicht medikamentöse Massnahmen, die wir ergreifen
müssen. Das ist tatsächlich so. Und da kommt es unser multiprofessionellen Team wirklich zur Geltung. Wir arbeiten mit mehreren Professionen zusammen, aber wir sind alle sensibilisiert und ausgebildet für diese Komplexität der Situation bei schwerkranken, multimorbiden Patienten. In unserem Team alltäglich gehört natürlich die Pflege. Arzt und Pflege sind wie Kern von diesem Team. Wir sind wirklich auch häufig eine oder die andere von uns hat eine Koordinationsrolle. Häufig ist die Palliative Care Nurse, die koordiniert, welche Professionen, inwieweit und so. Manchmal muss ich, wenn mehr körperliche, medizinische Maßnahmen wichtig sind, muss ich Lead nehmen. Aber da mit uns umherum sind andere Professionen und je nach Situation kann es auch sein, dass zum Beispiel die Seelsorgerin das Lead nimmt, weil da ist mehr spirituelle Belastung zu behandeln. Aber wir haben sehr große Unterstützung von den Physiotherapeuten. Eine trainierte Physiotherapeutin ist immer in unserem Team präsent. Sie arbeiten zur Autonomieerhaltung von den Patienten, vor allem wenn Rückkehr nach Hause vorgesehen ist, aber auch für Patienten, die präterminal, terminal sind, dann haben sie viele Entspannungsmaßnahmen. Sie sind wichtige Teilnehmer an Schmerztherapiekonzepten. Sie können sehr viel leisten, ohne dass wir Medikamenten weiter steigen. Dann die Ernährungsberaterinnen sind uns sehr wichtig. Auch gerade im Fall von Maria, sie hatte so Vorstellungen, sie wollte sich und viele Patienten, Krebspatienten, sie wollen sich sozusagen gesund ernähren und sie essen so 3 Blätter Salat, aber wir, die Ernährungsberaterinnen, können ihnen zeigen und begleiten, wie sie sich richtig ernähren können. Dann sind Leute, die sagen, ich esse jetzt nichts mehr mit Zucker, andere nicht mehr mit dies, mit jenes. Und eigentlich, sie brauchen wie eine Begleitung. Auch für diese Patienten mit künstlichen Darmausgängen oder auch Patienten mit vielen Opiaten ist das Thema Transit, Verstopfung ist ein großes Thema, wo wir gerne Hilfe von Ernährungsberatung nehmen und nicht noch mehr Medikamenten, mehr Sachen aufbauen, wo sie sowieso so viele Medikamente nehmen müssen. Wir haben auch dedizierte Psychoonkologin. Eine Psychoonkologin und ein Psychoonkologe sind uns sehr, sehr, sehr wertvoll. Sie unterstützen sich einander, sie ergänzen sich, sie helfen auch mit Betreuung von den Angehörigen. Und dann bei Maria zum Beispiel Thema Trauer und Verlust und Autonomieerhaltung, das war von den höchst wichtigsten, was ich mit Chemie, mit medikamentösen Behandlung und auch Andreas mit Chemotherapien oder Iskador, wir können das nicht lösen und diese Unterstützung ist uns sehr wichtig.
Genau, Iskador ist Mischeltherapie.
Mischeltherapie, ja, genau. Ja. Es ist auch sehr wichtig und Maria hat sich gewünscht und das hat ihr auch wie verstärkt ihr Gefühl, dass wir sie in ihrer Wert als Person sehen und auch so behandeln. Und es ist nicht nur die chemische Wirkung von verschiedenen Therapien, sondern dieses sich gehört zu fühlen und verstanden und akzeptiert zu fühlen, was Teil von unserer Therapie ist. Und ich habe noch die Seelsorgerin erwähnt. Unsere Seelsorger leisten extrem große Arbeit. Es ist nicht nur, dass sie in Gebet kommen mit den Patienten, sondern auch, sie bieten auch Raum für Sachen wie Frust, Enttäuschung, Traurigkeit, Trauer, Schicksalauseinandersetzung. In einem akuten, normalen, akuten Spital kommen diese Sachen nicht zu Wort und trotzdem spielen eine große Rolle in Symptomkonstellation. Wenn wir darüber denken, wie viele Leute intervenieren, zum Beispiel bei dieser Patientin hätten wir noch eine Musiktherapeutin beziehen können. Sie hat sich aber nicht gewünscht, sie wollte das zu Hause machen. Aber wenn so viele Leute, dann stellt es sich die Frage, wie kommunizieren wir und wie kommen wir zu dem gesamten Plan? Und dann machen wir wirklich praktisch jede Woche, kommen alle diese Spezialisten zusammen am Tisch und wir besprechen Ziele der Behandlung, das Erreichte, das Unerreichte, wie gehen wir weiter, wo sehen wir die Schwachpunkten. Es ist extrem wertvoll und die Patienten, die Patientinnen, sie zeigen sich bei jedem Professionellen ein bisschen von einer anderen Seite. In unseren Teambesprechungen kommen unsere Patienten, wie wir verstehen sie besser. Es ist nicht unilateral, wie sie mit der Ärztin reden, sondern wir verstehen, wie sie funktionieren als Menschen.
Ja.
Und erarbeiten dann zusammen Pläne, die wir hoffen, stimmen für die Patienten, so wie sie sind.
Was ist denn euch am wichtigsten in der professionellen Zusammenarbeit?
Ja, also ganz wichtig ist, was Gabriela schon angetönt hat, ist diese verschiedene Sichtweise auf den Patienten. Jeder hat aus seiner Profession heraus auch eine gewisse Blickrichtung. Und das ist immer nur ein kleiner Abschnitt von dem Patienten. Und wenn wir dann zusammen sind in der Professionalität, dann bekommen wir ein größeres, ein besseres, ein klares Bild von. Ich denke, es ist einfach wie das Auge von einer Libelle, die so viele Abschnitte hat und wo dann jeder Abschnitt dann ein Teilaspekt ist und eigentlich das richtige Bild erst in der Zusammenarbeit und im Zusammenwirken in der Professionalität dann entsteht. Und das ermöglicht uns auch dann wieder unsere Therapieziele, unsere Vorgehensweise wieder zu verfeinern und abzustimmen. Und manchmal nehme ich mich dann zurück und merke, das Bild hat sich jetzt gewandelt, der Patient hat eine andere Ausrichtung bekommen und dann nehme ich von meinen Therapien vielleicht was weg und andere Therapien kommen in den Vordergrund. Manchmal entwickelt sich auch eine neue, auch bei dem Patienten nochmal ein Bedürfnis, was er vorher vielleicht nicht hatte und was wir dann herausbekommen und kann das dann auch in meine Therapie dann integrieren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste von der Interprofessionalität.
Ja. Was für mich ganz wichtig ist am Pali-Rapport, ist, wir sind dort in unserem Team, wir kennen einander gut. Wir dürfen dort brüllen, wir dürfen lachen, wir dürfen hinterfragen, diskutieren. Es ist alles erlaubt und das braucht es ganz fest, um einander auch tragen in diesen Situationen. Und das ist für mich wirklich auch ein Raum und eine Zeit, wo das ganz viel Platz hat und wichtig ist.
Ich würde zusammenfassen, dass wir in Interprofessionalität Mut und Demut brauchen. Und wir brauchen zuerst Interprofessionalität aber ich würde sagen Partnerschaft mit den Betroffenen. Da brauchen wir Mut zu beraten, aber auch Demut zu akzeptieren, dass vielleicht, was wir empfehlen, ist nicht das Richtige, was für die Patienten oder Patientinnen stimmt. Und wir brauchen auch untereinander Mut und Demut. Wir brauchen Mut, in eigener Profession Kompetenzen sich vor dem Team zu präsentieren und Empfehlungen zu machen und Vorschläge und dann nachher auch Maßnahmen in in seinem Bereich durchzuführen, die alle an dem gleichen Ziel beitragen und dann auch Demut in Anerkennung von den Kompetenzen von den anderen und auch diese Sensibilität, diese Offenheit für alle andere und Wahrnehmung nicht nur von den Individuen, die krank sind, sondern auch von den Individuen, die in unser Team ein Ganzes machen.
Schön. Schauen wir doch noch an, wie es mit Maria weitergegangen ist. Nach mehreren Interventionen und Unterstützung im häuslichen Umfeld durch Palliativspitex und Wundberatung mit dem hintergrundärztlichen Dienst von Gabriela Popescu und nochmal zwei kurzen Spitalaufenthalte zum Symptomtherapie anpassen, hat sich Maria entschieden, ihre letzte Lebenszeit im Hospiz zu verbringen. Und dort hat sie dann ruhig können sterben. Sie und ihre Kinder sind weiter durch die Seelsorgerin und Psychologin der Hirschlandenklinik zusätzlich zum medizinischen und pflegerischen Team vom Hospiz weiter besucht und unterstützt worden.
Ich danke euch vielmals für den fundierten Einblick in die Interprofessionalität und das, was ihr tagtäglich macht. Danke vielmals.
Vielen Dank für deine Interesse.
Ja,
das ist die zweite Folge der Jubiläumsserie 15 Jahre Palliativcare an der Hirslandenklinik Aarau gewesen. Danke allen, die sich mit viel Herzblut und Engagement an dem Gespräch beteiligt haben und sich jeden Tag für Palliativcare einsetzen. Mehr zu der Hirslandenklinik und dem Tumorzentrum gibt es in den Shownotes. Das war der Palipod. Mein Name ist Gabriele Meissner. Der Palipod ist der Podcast fürs Leben bis zuletzt. Und er ist eine Produktion von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Wir hören uns schon gleich wieder, spätestens in den nächsten Episoden, weil rund um Palliativcare Themen einfach nicht ausgehen. Weil es spannend ist. Und weil es uns alle, früher oder später, in der einen oder anderen Form betreffen wird. Es geht um nichts weniger als ums Leben. Und das geht bis zum letzten Schnuff.